Die Aufnahme läuft, dank Luisa. Genau. Nach der ersten Frage, jetzt nur für die Aufnahme. Das Wichtige ist die Antwort. Wir waren uns einig. Ah, okay. Nee, ich nehme eigentlich immer auf meinem Handy auf. Und das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe nicht die Aufnahme gestartet, habe es aber jetzt. Und also nochmal, jetzt die Antwort auf diese erste Frage beinhaltet die wichtige Information, nämlich jedes Objekt in diesem Raum, egal wo wir sitzen, ist trügerische Realität. Und jedes Objekt in diesem Raum hat seine ultimative, endgültige Realität, die Leerheit. Jedes Objekt ist leer von einer eigenen, unveränderlichen Natur, die unabhängig von anderen Einflüssen existiert. Wenn ich auf eine Lampe zeige und frage, ist die Lampe leer? Dann sagt ihr ja. Und in dem Moment habt ihr die Leerheit der Lampe zwar nicht direkt, aber doch gedanklich wahrgenommen. Nangwa heißt Erscheinung. Das ist ein Synonym für trügerische Realität. Tendrell bedeutet abhängiges Entstehen. Das meint die Tatsache, dass Dinge auf andere Dinge angewiesen sind, mit denen sie eine Beziehung haben. Auf Tibetisch heißt es auch abhängige Beziehung, aber im Deutschen hat sich das abhängige Entstehen eingebürgert. Also, die Dinge sind voneinander abhängig, interdependent. Tendrell Luvamepa. Luvamepa bedeutet, es ist unfehlbar. Es heißt also, die Erscheinungen um uns herum, also ein anderes Wort für trügerische Realität, Erscheinungen, ja, die sind abhängig von meiner Wahrnehmung davon. Und sie sind unfehlbar. Diese Aussage Tendrell Luvamepa bedeutet, Karma ist unfehlbar. Die erste Qualität von Karma ist, erinnert ihr euch, das erste Gesetz oder die erste Qualität von Karma? Genau, ja, genau. Es ist eindeutig. Und das heißt, dass die Ursache ein gleichartiges Resultat hervorbringen muss. Diese erste Qualität heißt nicht, dass es ein Resultat geben muss, sondern das heißt, das Resultat ist von gleicher Art. So kann man das verstehen. Karma ist unfehlbar. Es liegt niemals falsch, weil das Resultat gleich geartet ist. Alles, was ihr um euch herum seht, alle Erscheinungen, alles, was passiert, ja, ob es nun schmerzhaft ist oder freudvoll, kommt von unseren vergangenen Handlungen und Karma irrt sich nie. Die Übersetzung von Leerheit aus dem Tibetischen heißt, meint wörtlich, jenseits jeglicher Position. Also wir können nicht sagen, es ist, und wir können nicht sagen, es ist nicht. Wenn wir die Frage stellen, existiert das Selbst? Also ich stelle euch jetzt diese Frage, existiert das Selbst? Existiert Monique, existiert Silvia, Alain, Helga? Ja, also Andrea nickt, gibt Zeichen. Genau. Die Antwort ist ja, aber nicht so, wie wir denken. Wenn wir hier Nein sagen, haben wir ein Problem, ja? Also wir existieren. Und es gibt im Text eine schöne Erklärung von Pabonka Rinpoche dazu. Und die heißt, nichts existiert mit eigener Natur. Aber das heißt nicht, dass überhaupt nichts existieren würde. alles existiert nur durch Konventionen. Aber alles existiert ohne eigene Natur. Wir haben hier also eine Aufzählung von 4. 2 existieren und 2 nicht. Die Dinge existieren auf eine Weise illusorisch. Er scheint aus sich selbst heraus ärgerlich zu sein. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Oder wie unsere Kinder sagen, ich habe gar nichts gemacht, ich war es nicht. Ja? So haben wir also 2 Ideen dazu. Karma irrt sich nie und die Tatsache, zweitens, dass nichts durch sich selbst entstanden ist. Und wenn ich nicht negatives Karma angesammelt hätte, dann wäre die leere Leinwand da draußen noch sehr viel schöner, als sie ist. Und wir alle kennen diese Situation, in denen wir sagen, okay, also die Prinzipien von Ursache und Wirkung sind richtig, das verstehe ich, damit kann ich was anfangen. Aber dieses Verhalten von dieser Person, diese Situation kommt eindeutig nicht von mir. Und diese Tendenz haben wir alle, egal wie lange wir schon studieren. Ja, das ist eine Konditionierung, so denken wir. Wir alle haben diese blinden Flecken. Also achtet auf das Aber, das auftaucht, wenn es unangenehm wird. Die Person kommt nicht von mir. Diese Situation habe ich nicht verdient. Sowas mache ich nie. Ja? Und das ist falsche Weltsicht. Wir wissen nicht, wie sich die Person, die uns so unangenehm oder gemein erscheint, selber sieht. Vielleicht als jemand, der uns helfen möchte, uns zu verändern. Who knows? Wir wissen es nicht. Zurück zu den beiden Ideen. Es heißt, solange du die beiden Ideen als unabhängig voneinander betrachtest, so lange bleibst du unglücklich. Welche 2 Ideen? Eigentlich ist diese Klasse heute nur für Luisa. Das ist genau die Frage, die sie das letzte Mal gestellt hat. Also, welche 2 Ideen? Erstens, Karma irrt sich nie. Und zweitens, Leerheit. Und Leerheit haben wir vorhin schon definiert als die Tatsache, dass nichts durch sich selbst entstanden ist. Und erstmal scheinen die beiden Ideen nichts miteinander zu tun zu haben. Wenn man das erste Mal hört, könnte man denken, das heißt, ich weiß nicht, ob du existierst oder nicht. Ja? Aber das ist natürlich falsch. Und das andere heißt, unser Karma ist eindeutig. Wenn man etwas Gutes tut, wird das Resultat gut. Und wenn man etwas Schlechtes tut, wird das ein schlechtes Ergebnis für mich haben. So, also erstmal könnte man denken, die beiden haben nicht so viel miteinander zu tun. Aber solange man die Verbindung, das Zusammengehören der beiden nicht versteht, hat man die Lehre des Buddha nicht verstanden. Und man kann nicht wahrhaft glücklich sein, heißt es in den Texten. Wenn wir nicht die 3 Hauptpfade verstehen, wenn wir uns zum Beispiel nur auf Karma konzentrieren oder nur auf die Leerheit, dann bringt uns das nicht weiter. Und wir haben auch schon darüber gesprochen und viele von euch haben das auch an anderer Stelle schon gehört, diese falschen und wirklich schädlichen Ideen zur Leerheit. Ja? Leerheit bedeutet nichts und deshalb ist alles irgendwie egal, deshalb legt der Buddhismus keinen Wert auf Moral und so weiter. Und das ist wirklich nicht nur falsch, sondern schädlich. Schädlich für unseren Geist und unsere Entwicklung, weil das Gegenteil der Fall ist. Weil die Dinge leer sind, müssen wir uns moralisch verhalten. Denn solange wir das nicht tun, halten wir den Kreislauf des Leidens aufrecht. Und natürlich wollen wir das nicht. Die Dinge existieren, wenn sie leer sind. Natürlich kann mich ein Bus totfahren, obwohl ich weiß, dass er leer ist. Die Dinge funktionieren, weil sie leer sind. Und wir müssen uns moralisch verhalten aufgrund der Tatsache, dass die Dinge leer sind. Denn alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen sind von gleicher Art. Sie sind eindeutig. Wenn wir andere verletzen mit unserem Verhalten, kommt das in gleicher Weise zu uns zurück, nur wesentlich größer. wenn wir uns mit Moral länger beschäftigen, in diesem Sinne von Ursache und Wirkung, nicht in dem Sinn von ein höheres Wesen sagt, was gut und richtig ist und bestraft uns, wenn wir dem nicht folgen. Also Moral im Sinne von Ursache und Wirkung, dann erkennen wir, dass vieles, was in unserer Gesellschaft als akzeptabel angesehen wird, falsch ist. Pornografie, der Fokus auf Sex und Gewalt in den Medien, Abtreibung, Alkohol, Drogen, Betrügen, egal ob in der Partnerschaft oder bei der Steuer. Und warum? Weil uns die Konsequenzen, die Ergebnisse dieser Handlungen verletzen. Also, was ist gemeint, wenn wir sagen, zwei existieren und zwei nicht? Das Zitat von Pabonka Rinpoche. Die Dinge existieren nicht so, wie wir gedacht haben, dass sie existieren. Aber natürlich existieren sie. Okay, so weit, so gut. Sagen wir, diese Erklärung der Leerheit habe ich verstanden. Endlich. Na und? Wie soll mir das helfen, wenn ich morgen beim Zahnarzt sitze und mir tut das Bohren weh? Oder wenn meine Kollegin gemein und hinterlistig zu mir ist? Wenn ich die Leerheit völlig verstanden habe, wird mir der Zahnarzt noch immer wehtun oder mein Kollegen mich immer noch ärgern? Ja. Würde ich immer noch gerne Filme gucken? Was wäre, wenn ich die Leerheit endlich richtig verstanden habe? Und was ist die Verbindung zwischen Leerheit und Schmerzen? Wenn wir sagen, der Stift ist an sich nur Farben und Formen, kleine Atome, genau wie die Kollegin. Was ist der Sinn davon? Ja. Wenn wir das verstanden haben und jemand ist gemein zu uns, dann sollten wir als allererstes denken, er ist leer. Der bissige Kollege, die gemeine Kollegin, hat keine eigene Natur. Er ist weder ärgerlich noch gemein oder arrogant von sich aus. Und das hilft uns bei der Arbeit, an der Telefonhotline von DHL oder in unserer Partnerschaft. Zweitens, das ist meine Wahrnehmung. Drittens, diese Wahrnehmung wird mir aufgezwungen durch meine Handlungen der Vergangenheit. In diesem Moment, in dieser Situation, können wir unsere Wahrnehmung nicht verändern. Vor uns steht trotzdem jemand, der uns ärgerlich macht. Aber wenn ich verstehe, die Person ist leer, meine Wahrnehmung der Situation ist ein Ergebnis meiner Handlungen, und diese Erkenntnis ist Weisheit, dann habe ich, und jetzt kommen wir zum vierten Schritt, eine Wahl. Ich habe die Wahl, wie ich reagiere. Ich kann sagen, das möchte ich nicht mehr erleben und deshalb reagiere ich anders als bisher. Und das ist der wichtige Moment, der alles verändert. Allein zu erkennen, die Person ist leer, das kommt von meinem Karma, hat noch keinen neuen Samen erschaffen. In der Konsequenz hilft mir das noch nicht wirklich weiter. Ich muss diesen letzten Schritt gehen. Erst wenn ich die Erkenntnis, mit dieser Erkenntnis ein neues Verhalten verknüpfe, dann kann ich meine Zukunft verändern. Wenn wir die Erkenntnis, die Weisheit bewusst haben und daran denken, während unser Gegenüber völlig irritierend ist, dann können wir anders reagieren in dem Moment. Dann können wir ein neues Karma erschaffen für zukünftige Situationen, in denen wir entweder neutral reagieren oder sogar mit offenem Herzen und Freundlichkeit. Auf jeden Fall nicht mit Ärger. Das braucht natürlich seine Zeit. Wir brauchen Zeit und Übung, um auch in solchen Triggersituationen unsere Klarheit zu bewahren. Und da müssen wir auch geduldig mit uns selber sein. Also, 4 Schritte. Die Person oder die Situation ist leer. Das ist meine Wahrnehmung. Man kann auch sagen, meine Projektion. Und diese Wahrnehmung oder Projektion wird mir aufgezwungen durch meine Handlungen der Vergangenheit, durch mein Karma. Und das Wichtigste, ich habe die Freiheit, anders zu reagieren und neues, gutes Karma zu erschaffen. Wenn wir jetzt in so einem Moment, wo wirklich die Emotionen hochkochen und wir angegangen werden, wenn wir jetzt gelassen und freundlich bleiben, wird das Gegenüber dann sofort auch freundlich und mitfühlend? Sieht mein Gegenüber dann endlich, was für ein toller Mensch ich eigentlich bin? Nein, nein, leider, leider nicht. Karma braucht Zeit, um zu reifen, und das kann dauern, bis sich solche Situationen entschärfen. Allerdings kann es auch auf konventioneller Ebene hilfreich sein und dem anderen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn das Karma reif ist. Und wichtig dabei ist, das ist mehr als eine Tendenz in unserem Geist. Eine ganze Situation reift in diesem Moment. Wenn es allein eine geistige Tendenz von uns wäre, dass wir das nur interpretieren auf irgendeine Weise, ja, dann könnten wir das wahrscheinlich viel leichter bereinigen und dann hätten auch psychologische Mittel und Therapien noch ganz andere Auswirkungen. Aber es ist mehr als unsere psychischen Tendenzen, die wir in diesem Leben entwickelt haben. Es kann etwas sein, das wir vor Tausenden von Jahren gepflanzt haben. Das heißt, in dem Moment sind wir in der Lage, unsere Zukunft, unser Glück zu erschaffen, unsere Zukunft zu verändern. Wenn das Ereignis sich entfaltet, dann haben wir oft keine Möglichkeit mehr, es in diesem Moment zu verändern. Ja, wir sind Zeuge eines Autounfalls. In dem Moment können wir das Reifen nicht ändern. Unser Kind fällt hin, verletzt sich, alte Samen reifen. Hat Sansara ein Ende? Ja, denn Weisheit ist ein kraftvolles und das einzige Gegenmittel. Im Tibetischen heißt es wörtlich übersetzt, Weisheit ist ein explosives Gegenmittel. Es geht also nicht darum, unsere Wahrnehmung für einen Moment zu verändern oder für eine Situation oder eine Person, ja, sondern was wir verändern können, ist unsere Reaktion. Und wir können verstehen, woher das, was gerade passiert, kommt. Es geht nicht um eine rosa Brille. Und es macht überhaupt keinen Sinn, Dinge schön zu reden. Gibt es einen Rechtsruck in Europa? Gibt es Trump? Krebs? Leid? Ja. Und unser Weg, das zu stoppen, ist mit Weisheit das Karma zu verändern. Dadurch, dass wir nicht negativ reagieren, erschaffen wir unser Nirvana. Und dann wird daraus eine Bereinigung. Versteht ihr? Ein negatives Karma ist aufgegangen und wir haben nicht am Rad gedreht und neue Samen gepflanzt, sondern wir sind ruhig geblieben und vielleicht sogar freundlich und mitfühlend. Das heißt, wir haben ein neues Verhaltensmuster gesetzt. Und das nächste Mal wird es uns leichter fallen, ruhig zu bleiben. Unser Geist ist friedvoll geblieben und wir sind zufrieden damit. Wir sind glücklich, dass uns das gelungen ist. Und das ist auch bereits eine kurzfristige, direkte Auswirkung auf uns selber. Auch wenn wir andere Muster überwinden, andere Süchte, denen wir nachgegeben haben zum Beispiel, dann fühlen wir uns danach frisch und gestärkt. Wenn wir das öfter tun, regelmäßig üben, fühlen wir uns auf eine Weise rein und zufrieden. Das ist eine gute Art zu leben, auch unabhängig von der buddhistischen Lehre. Und andererseits ist es so, jedes Mal, wenn wir ein negatives Gefühl haben, wenn wir ängstlich sind, wenn wir nervös sind, unsicher, selbst wenn wir vom Regen genervt sind oder wenn wir ärgerlich sind, weil wir uns gestoßen haben, ist das negatives Karma, das reift und unsere negative Reaktion darauf schafft neues negatives Karma. Genau wie unsere Reaktion auf den gemeinen Kollegen. Und das Schlüsselwort, das ich hier einfügen muss, ist ignorant. Ja? Also unsere ignorante Reaktion auf ein aus sich selbst heraus existierende Wetter, Nachbar, Kollege, Mutter, Kind, Partner, whatever. In den Schriften heißt es, die einzige negative Reaktion, die wirklich hilfreich ist, ist intelligentes Bedauern. Also intelligent in dem Sinne, dass wir uns nicht runtermachen für etwas, das zu unserer menschlichen Natur gehört, sondern ein Bedauern, das uns Kraft gibt, etwas zu verändern, zu studieren, zu üben und es immer wieder neu zu versuchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch über folgende Aussage Gedanken machen. Und auch das war vor ein paar Klassen eine Frage von Luisa. Dass wir Weisheit besitzen, dass wir diese Lehren hören und auf eine Weise verstehen, was damit gemeint ist, ist unser gutes Karma. Dass es uns anspricht, wir hier sitzen und nicht zum Beispiel im Kino sitzen, ja? Das ist unser gutes Karma. Und wie wir diese Weisheit verstärken und umfassender machen in den kommenden Monaten und Jahren, das passiert durch Studium und das Umsetzen in die Praxis. Und das heißt, jeder von euch, der hier sitzt und sich das anhört, ist wirklich einer von zig Millionen. Ihr seid Menschen mit besonders gutem Karma. Und das allein ist ein riesiger Grund, sich zu freuen und sich auf die Schulter zu klopfen. Und auch ein Stück weit, genau, stolz auf sich zu sein. Ihr seid ganz nah daran, den Schleier zu durchbrechen. Allein das Verständnis für die Prinzipien von Ursache und Wirkung entwickelt zu haben, ist viel kraftvoller und mächtiger als all das schlechte Karma, das wir angesammelt haben. Der wahre Scheidepunkt ist zu verstehen, woher der aggressive Mensch vor uns wirklich kommt. In dem Moment, mit diesem Verständnis, sind wir auf dem Weg raus aus Samsara. Und das Verständnis ist viel stärker als die Situation selber. Das ist Weisheit. Also am Anfang habe ich über diese zwei Ideen gesprochen. Karma irrt sich nie. Oder wir können auch sagen, abhängiges Entstehen irrt sich nie. Und zweite, die Tatsache, dass nichts durch sich selbst entstanden ist. Das ist eine negative Beschreibung und es bezieht sich natürlich auf die Leerheit. Ab einem gewissen Punkt in unserer Entwicklung sind die zwei Ideen nicht mehr unabhängig voneinander, sondern sie sind gleichzeitig da. In dem Moment, in dem wir denken, ah, die Situation ist leer, denken wir sofort daran, woher der aggressive Mensch vor uns kommt, woher diese aggressive Erscheinung kommt. Und wenn wir denken, das ist eine Erscheinung, ein karmischer Same, der vor uns reift, dann denken wir gleichzeitig an die Leerheit. Jedes Mal, wenn wir den einen Gedanken haben, kommt der andere dazu automatisch und da wollen wir hin. In dem Moment, in dem es unangenehm wird für uns, weil unser Gegenüber irgendwas sagt, was wir total blöd finden, kommt der Gedanke, hat keine eigene Natur, aggressiv zu sein. Die Aggression, die ich erlebe, ist eine Projektion, die mir mein Karma aufzwingt. Dieses Verhalten kommt von meinem Geist. Die Person ist leer. Die beiden sind ein untrennbares Paar. Eine positive, also woher kommt das? Und die andere negativ. Das existiert nicht aus sich selbst heraus. Eine Aussage beschreibt das, was ist, und die andere das, was nicht ist. Am Anfang, wenn wir beginnen, den Dharma zu studieren, lernen wir über Karma und bekommen ein Verständnis dafür. Wenn ich jemanden weh tue, dann kommt das als Verletzung zu mir zurück. Wenn ich jemanden Gutes tue, erlebe ich Gutes als Resultat. Und jetzt kommt diese Verbindung mit der Leerheit dazu. Und das ist erstmal nicht so leicht zu verstehen. Es heißt, das sind zwei Seiten einer Medaille. Aber ich meine, was bedeutet das? Ja? Einerseits heißt das, ich muss mich gut verhalten und andererseits sind die Dinge leer. Wo ist die Verbindung? Aber ich meine, mittlerweile sollte das klarer sein. Ja? In dem Moment, wo das Gegenüber ärgerlich ist, denken wir, der ist leer. Nämlich, er hat keine eigene Natur, ärgerlich zu sein, von sich aus. Warum erscheint er mir dann aggressiv? Ich füge das hinzu. Es ist eine Projektion, die von mir kommt. Und so gehören die beiden zusammen. Ist das jetzt klarer? Luisa? Ja. Ja, aber das ist ja okay. Ist Karma. Genau. Trügerische Realität heißt nur, dass uns die Dinge anders erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Dieser Stift erscheint uns als selbst existierend. Und das ist trügerische Realität, das ist alles. Dir erscheint Silvia als aus sich selbst heraus existierend. Doch, doch. Abhängiges Entstehen ist ein anderes Wort für Karma. So, und wenn wir darauf schauen, dann stellen wir nicht gleichzeitig die Verbindung her. Wenn wir das nicht studiert haben oder wir können es auch nicht sehen, solange wir ein Buddha sind. Wir können es für einen Moment sehen, wenn wir ein Arya sind auf dem dritten Pfad, nämlich durch die direkte Einsicht in die Leerheit, können wir die wahre Natur eines Objekts oder eines Wesens, einer Person, einer Situation sehen. Ansonsten nicht. Ansonsten wissen wir, dass es sich anders verhält. Aber es erscheint uns als aus sich selbst heraus existierend. Das ist alles. Super. Okay. In dem Moment, wenn ein emotionales Problem auftaucht, wie Angst, ignorantes Begehren, Ärger, dann können wir jetzt sagen, was zur Leerheit geht hier eigentlich vor? Und das führt zum nächsten Gedanken. Das kommt von meinem vergangenen Karma. Und wenn wir da angekommen sind, ist das ein sehr befreiender Zustand. Das heißt auch, dass wir ohne Leerheit Karma gar nicht wirklich verstehen können. Und wenn wir wirklich verstehen, dass Karma unfehlbar ist, dann haben wir auch die Leerheit verstanden. Und das ist der Unterschied zwischen Verstehen und Glauben. Solange wir die Leerheit nicht verstehen, bleibt es bei einem Glauben an Karma. Und Glaube ist bei weitem nicht so stark wie Verständnis und Wissen. Glaube kann leichter erschüttert werden und wir ziehen leichter von einem Glaubenssystem zum nächsten, von einem Lehrer zum anderen. Aber Wissen und Verständnis, Logik helfen uns, Ausdauer zu entwickeln und andere Qualitäten, die wir brauchen, um wirkliche Fortschritte zu machen. In der Lektüre heißt es, dadurch, dass ihr versteht, warum das abhängige Entstehen unfehlbar ist, wird die alte, falsche Sichtweise wegschmelzen. Zuvor waren wir sicher, dass der aggressive Mensch vor uns eine eigene Natur hat und aus sich selbst heraus existiert. Und diese Sichtweise, die schmilzt, weil so eine Person gibt es nicht. Ein Selbst, das unabhängig von meiner Wahrnehmung davon existiert, gibt es nicht. Ihr erinnert euch an die 8 weltlichen Gedanken. Natürlich erinnert ihr euch an die 8 weltlichen Gedanken. Glücklich sein, wenn wir etwas bekommen. Unglücklich, wenn nicht. Glücklich sein, wenn uns jemand lobt. Unglücklich, wenn nicht. Glücklich sein, wenn wir uns gut fühlen. Unglücklich, wenn nicht. Und das letzte, glücklich sein, wenn wir berühmt sind. Unglücklich, wenn nicht. Wenn jemand sagt, diese Monique Bongers, das ist so eine Kanone, so eine tolle Frau, so ein Profi. Oder, wer ist Monique Bongers? Oder wenn jemand sagt, oh Silvia, du hast echt versagt in deinem Job. Diese Emotionen, die das auslöst, die zielen immer auf ein Selbst. Den Gefühlen liegt immer ein Missverständnis über dieses Selbst zugrunde. Weil ohne das Missverständnis, dass diese Person, diese Silvia, die alles verbockt hat, eigenständig gar nicht wirklich existiert, ohne dieses Missverständnis hätten wir die Emotion nicht. Und deshalb können wir sagen, jedes Mal, wenn wir ein solches Gefühl haben, ist die Unwissenheit in Kontrolle. Wenn wir auf jemanden ärgerlich sind, dann greifen wir auf der Höhe der Emotion nach dieser Person, die in Wirklichkeit gar nicht existiert. Würden wir das in dem Moment verstehen, wären wir nicht ärgerlich. Und das meint nicht, es gibt keine Ute. Es meint aber, Ute existiert nicht so, wie sie uns erscheint. Wir halten an dem Selbst fest, wie war das, wie wir das Selbst, also uns selbst oder andere wahrnehmen. Der Zustand unseres Geistes, in dem wir die wahre Natur von etwas oder jemandem verstehen, dieser Zustand und andererseits die Emotionen Ärger können niemals zu gleicher Zeit im gleichen Geist bestehen. Es ist immer entweder das eine oder das andere. Gleichzeitig können die nicht sein. Die Art, wie diese Zustände etwas wahrnehmen, ist völlig unterschiedlich und deshalb können sie nicht gleichzeitig bestehen. So wie wir nicht gleichzeitig etwas als kalt und heiß wahrnehmen können, weil sich das widerspricht. Wenn wir verstehen, woher die Objekte wirklich kommen, weil ich in der Vergangenheit gut über andere gesprochen habe, sie unterstützt habe oder weil ich ärgerlich war, dann schmilzt die Unwissenheit weg, sagt Chetsun Kapa. Ja, Allah. Ja, im Prinzip, der Geist, der auf dem dritten Pfad die Leerheit direkt hat, diese Einsicht, diese direkte Einsicht in die Leerheit, heißt das, es würde Wasser in Wasser gegossen. Ja. Aber in einem späteren Zustand als Buddha hast du diese Fähigkeit, beide Realitäten, die trügerische Realität zu sehen, als auch die wahre Natur von Objekten. Falls das hilft. Ja, klar. Ja, ich habe versucht, das anhand dieses Beispiels zu sagen, ja, dass du die Situation, die du erlebst, die kannst du in deiner Wahrnehmung nicht verändern. Aber du kannst dein Verhalten ändern. Du kannst dieses Rad stoppen, da beim blinden Mann. Durch das Verständnis, durch das Anwenden des Verständnisses kannst du neue Samen pflanzen, die stärker sind als alles negative Karma, weil das Weisheit ist. Aber diese Bewusstheit, du hast das Karma, dieses Bewusstsein zu steuern. Tiere haben dieses Karma zum Beispiel nicht. Tiere haben keine Entscheidungsmöglichkeit. Aber wir Menschen, ja? Ja. Ja. Ja, absolut. Okay. Ja. Ja. Das würde ich so nicht sagen, Luisa. Ich würde sagen, weil ich das Karma habe, kann ich mich frei entscheiden und habe einen freien Willen. So würde ich das sagen. Okay. Okay, lasst uns zurück zum Teaching. Ich möchte an der Stelle Mathieu Ricard zitieren, der wiederum ein Teaching von seinem Lehrer Nyoshulken Rinpoche zitiert. Und das heißt: Um das Leiden zu beenden, muss man die Hauptursache ausmerzen, nicht nur die Symptome bekämpfen. Und wir müssen verstehen, dass die wahre Ursache für Leiden in uns ist und nicht außerhalb von uns. Deshalb ist echte spirituelle Praxis, mit dem eigenen Geist zu arbeiten. Der Geist ist sehr mächtig. Er kann Glück oder Leiden erschaffen, Himmel oder Hölle. Und wenn du es schaffst, mit Hilfe des Dharma deine inneren Gifte zu eliminieren, dann kann nichts von außen jemals dein Glück stören. Und was meint er denn mit der Hauptursache? Im ersten Satz heißt es: Um das Leiden zu beenden, muss man die Hauptursache ausmerzen, nicht nur die Symptome bekämpfen. Was wäre? Genau, genau. Genau, die Hauptursache ist die Unwissenheit. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Buddha, als er in den letzten Momenten vor seiner Erleuchtung unter dem Bodhibaum saß und die Dämonen kamen. Und die haben ihn beschossen mit Pfeilen und die haben Steine geworfen und Speere auf ihn geworfen. Und was hat der Buddha wahrgenommen in diesem Moment? Einen Blumenregen, genau. Die Dämonen haben Waffen wahrgenommen und der Buddha Blumen. Das ist eine wunderschöne Geschichte über die Leerheit. Und keiner hatte eine andere Chance, etwas anderes wahrzunehmen. So, das waren die letzten Minuten, bevor der Buddha zum Buddha wurde, vor seiner letzten Erleuchtung. Nach seiner Erleuchtung hätte er natürlich beides gesehen. Er hätte gesehen, wie er als Buddha Blumen wahrnimmt und gleichzeitig hätte er gesehen und gewusst, was die Dämonen wahrnehmen in dem Moment. Okay, also wir müssen mit unserem Geist arbeiten, weil unsere natürliche Tendenz ist, es den anderen zurückzugeben. Das ist ein fast schon automatischer Impuls. Wenn uns jemand angeht, dann schlagen wir zurück, in welcher Form auch immer. Ja? Energetisch, mit Worten oder vielleicht sogar mit dem Körper. Die Weisheit hat die Kraft, all diese lausigen Tendenzen und Emotionen zu überwinden, weil sie auf Wahrheit beruht. Das ist die Funktion von Weisheit und das ist die Essenz von Buddhismus, dass wir mit diesem Verständnis unser Karma verändern. Karma und Leerheit gehören zusammen und wenn wir das verstanden haben, sind wir auf dem dritten der drei Hauptpfade, der korrekten Weltsicht. Dann haben wir korrekte Weltsicht in unserem Geist. Und das ist der Schlüssel zu Nirvana. Wie ist die Definition von Nirvana? Sehr schön. Genau. Und das ist der Weg, für die Aufnahme, das Ende aller Geistesgifte, das Ende aller negativer Gedanken und Emotionen. Und das ist der Weg, dahin zu kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit, Nirvana zu erreichen. Das ist alles, was hinter diesem mysteriösen Konzept Nirvana steckt. Und selbst wenn wir die Leerheit direkt gesehen haben, müssen wir weiter an unserem Geist arbeiten. Das ist dann der Pfad der Gewöhnung, der da kommt, ja. Da sind wir jetzt wieder bei den 5 Pfaden. Eben waren wir bei den 3. Lasst uns mal eine kleine Übung machen. Setzt euch mal gemütlich hin auf euren Stuhl und schließt die Augen. Und um eine Idee von Nirvana zu bekommen, denkt einmal an den allerschönsten Moment in eurem Leben. An diesen einen ganz besonderen Moment, an das Schönste, das ihr je erlebt habt. Erinnert ihr euch an das Gefühl, das ihr hattet? Wie glücklich euch das gemacht hat? Und jetzt stellt euch vor, dass jedes Objekt in der Welt, jede Situation, jeder Blick, jedes Zusammensein mit anderen, einfach alles, was ihr erlebt, euch dieses Gefühl gibt. Immer. Dieses eine Gefühl, an das ihr euch vielleicht eben erinnert habt, ist das Ergebnis von immens gutem Karma, das ihr erschaffen habt, indem ihr etwas ganz besonders Gutes für jemanden getan habt. Ihr könnt jetzt die Augen wieder öffnen. Wenn ihr also wollt, dass alles und vor allem jeder Mensch, jedes Wesen in eurem Leben ein Engel ist, völlig rein und schön und liebevoll, dann müsst ihr mit allem und jedem so ein Karma erschaffen. Und darum heißt es immer zum Wohle aller Menschen. Und das ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und großem Mitgefühl, laut Abhidhamma Kosha. Dort heißt es, großes Mitgefühl konzentriert sich auf alle lebenden Wesen. Ihr Lieben, und das war jetzt die Klasse 10. Eins, ja. Also, da müsste man den Lehrer fragen, ob die das weitermachen. Und das müssten halt, müsste jemand organisieren und schauen, ob noch andere daran Interesse haben. Im Prinzip, ja. Okay. Was sagst du alle? Also es wäre ein bisschen eine kleine Gruppe, wenn wir das jetzt zu zweit machen würden. Ja. Aber ich sehe schon, also es haben wohl mehrere Interesse an Kurs 2. Würde sich denn jemand bereit erklären, das zu organisieren? Naja, also es müsste einmal geguckt werden, wer würde mitmachen wollen, würden wir das im gleichen Rhythmus wieder machen. Ich brauche jetzt erstmal, also ich würde jetzt nicht sofort weitermachen können, weil ich noch so ein paar andere Sachen erledigen muss. Aber ja, genau. So. Und sowas wie Ulla hat das am Anfang alles organisiert gehabt, ne? Das, okay, wir sprechen ja sowieso morgen um 7:30, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, super. Das ist ja. Okay, ja, ja, super. Dann kann man ja mal hören, wie und ob und wer da weitermachen würde. Nochmal? Okay. Okay. Wir haben ja noch eine Klasse nächste Woche, ne? Okay, ich sehe schon. Gibt es da jetzt nochmal, ich sehe jetzt gerade in den Chat, tut mir leid, ich kann immer nicht so schnell lesen, was ihr schreibt. Gibt es da noch eine Frage, die unbeantwortet ist, ihr Lieben? Möchte noch jemand eine Frage stellen? Ja, frag. Ja, ja. Ja, dann würde ich, ja. Dann würde ich dir sagen, wenn du zu mir sagst, du bist sehr nett, würde ich zu dir sagen, du hast recht. Und wenn du zu mir sagst, du bist total blöd, würde ich dir sagen, das ist deine Projektion. Nein, natürlich ist es so, dass es ist dein Karma, wie du jemanden wahrnimmst. Das ist so. Aber das ist auch dein Karma, wie du jemanden wahrnimmst, wie er dich wahrnimmt. Du hast quasi diese Person erschaffen, die dir ein unangenehmes oder ein angenehmes Feedback gibt. Und das heißt nicht, dass diese Person nicht existieren würde. Ja? Aber du weißt nicht, was dahinter wirklich steckt. Also es könnte wirklich ein Buddha sein, der dir, Luisa, hilft, große Erkenntnisse und die nächsten Schritte in deiner Entwicklung zu gehen. Hauptsächlich ist das dein Karma, genau. Hauptsächlich ist das dein Karma. Und es ist so, dass wir immer, wenn wir kritisiert werden, ja, mag ein Körnchen Wahrheit darin stecken. Sollten wir genau hinhören. So entwickeln wir uns weiter. Ja. Ja. Ja, ja. Bitte, dann mache ich jetzt mal, stoppe ich mal die Aufnahme.